Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Michael Röhl am Mikrofon. Mal geht es um ein paar Winterschuhe, mal um Medikamente, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden, oder um die Stromnachzahlung, für die einfach kein Geld da ist. Wer im Alter mit wenig Rente auskommen muss, ahnt sehr genau, dass sich an dieser Situation bis zum Lebensende kaum etwas ändern wird. Allein bei den bundesweiten Tafeln ist der Anteil der Senioren innerhalb eines Jahres um 20% gestiegen und damit der Anteil der Rentnerinnen und Rentner, der auf gespendete Lebensmittel angewiesen ist. Dass das Geld im Alter nicht reicht, hat nicht nur finanzielle Auswirkungen. Viele schämen sich wegen ihrer Armut, beantragen keine Hilfen, weil sie weder dem Staat noch den eigenen Kindern auf der Tasche liegen wollen. Und sie leiden unter Einsamkeit, weil das Geld einfach nicht reicht, etwa für die Bahnfahrt in die Stadt oder eine Tasse Kaffee. Wir wollen heute in der Lebenszeit reden über das Leben mit einer kleinen Rente, was es bedeutet, im Alter mit so wenig auszukommen, wie viele Ältere von Altersarmut betroffen sind, und wir wollen beispielhaft die zu Wort kommen lassen, die mit privaten Initiativen versuchen, Älteren zu helfen. Kein Minderheitenproblem. Wie lebt es sich mit kleiner Rente? Unser Thema. Sie können gerne kostenfrei anrufen. Erzählen Sie uns auch gerne anonym von Ihren Erfahrungen, vielleicht auch von Ihren Unterstützungsideen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen aus München zugeschaltet ist Sandra Bisping. Entschuldigung, Frau Bisping, guten Morgen.
Guten Morgen.
Gründerin und Geschäftsführerin von Ein Herz für Rentner, einem gemeinnützigen Verein in München. Und Frau Bisping, Sie werden uns im Laufe der Zeit von Ihren Erfahrungen erzählen. Auch natürlich von der Tatsache, dass Sie sich entschieden haben zu sagen, da muss man und da sollte man helfen. Und in Berlin im Studio ist Dr. Johannes Geier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin, der sich jüngst in einer Studie mit der Altersarmut in Deutschland befasst hat. Herr Dr. Geier, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Beginnen aber wollen wir mit Frau Koch, die am Telefon ist und uns nun aus München zugeschaltet ist. Frau Koch, guten Morgen.
Guten Morgen.
Erstmal herzlichen Dank, dass Sie bereit sind, uns von Ihrem Leben, von Ihrer Lebenssituation zu erzählen. Erzählen Sie uns, wie leben Sie in München?
München selber ist wunderschön. Ich bin seit 15 Jahren in München. Geboren bin ich in Leverkusen, bei Köln. Und meine Tochter hat mich nach München geholt, weil ich sehr, sehr krank bin. Und ich fühle mich wohl, und vor allen Dingen die Unterstützung, die man hier bekommt, ob das der Lichtblick ist oder ob das das Altenservicezentrum ist, dass man als älterer, nicht so sehr gut betuchter Mensch ganz tolle Hände hinter sich hat.
Das heißt, Sie leben von einer kleinen Rente, deswegen rufen wir Sie an, und Sie wollen auch bereit sein, uns auch darüber zu erzählen. Erzählen Sie uns und sagen Sie uns, was das bedeutet, mit wenig Geld, mit einer kleinen Rente auszukommen.
Ich komme eigentlich dank der Hilfe, wie gesagt, vom Lichtblick und über das Sozialreferat sehr gut zurecht oder gut zurecht. Ich lebe sehr, sehr sparsam, wenn ich einkaufen gehe. Dann gucke ich, was im Angebot ist. Ich muss nicht unbedingt Blumenkohl kaufen, wenn der Kohlrabi im Angebot ist. Und so gestalte ich mein Leben. Und ich muss nicht in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen zu essen. Es gibt auch sehr schöne andere Lokale. Oder wie bei uns hier in meiner Nähe, das Altenservice-Center, wo ich in der Woche zweimal essen gehe.
Das ist eine besondere Einrichtung auch in München. Und Sie haben eben Lichtblick genannt. Das ist eine private, auch Seniorenhilfe, die auch entsprechend auch unterstützt. Mögen Sie uns sagen, mit wie viel Geld Sie im Monat ungefähr auskommen müssen, damit wir da mal so eine Vorstellung haben?
Gute 300 Euro.
Die Sie wirklich zum Leben auch haben.
Die für mich so zum alltäglichen Leben sind, ja.
Nun sind die Mieten natürlich in München auch besonders hoch. Welche Erfahrungen machen Sie da?
Ja, ich habe jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht, weil ich jetzt wieder eine Mieterhöhung bekommen habe. Und zwar bezahle ich dann ab Januar 606 Euro plus Nebenkosten.
Und wie viel waren es vorher?
15% weniger.
Oh, das ist natürlich ein kräftiger Aufschlag. Vor allen Dingen dann, wenn man, wie Sie sagen, auch selber dann zum Leben so wenig haben. Sie haben eben das Thema Unterstützung auch angesprochen.
Ja.
Dieses alten Servicezentrum zum Beispiel auch in München. Geht es da immer darum, dass man im materiellen Sinne Unterstützung bekommt, oder geht es auch um eine andere Art von Unterstützung, indem man sich zum Beispiel auch einfach mal miteinander austauschen kann?
Ja,
über diese
genau. Und das kann ich nur sagen, die letzte Woche war ganz herrlich, was das betrifft. Da haben wir hier in München den Maibaumverein unter Giesing. Die haben vorgestern Nachmittag einen Nachmittag gemacht. Da gab es kostenlos Kaffee und Kuchen, Wasser, Schorle, was man haben wollte. Ein Alleinunterhalter. Dann ist einmal jede Woche donnerstags nachmittags auch Musik, entweder von Platte oder Alleinunterhalter. Da kann man auch tanzen, wenn man möchte. Und man ist eben immer wieder mit netten Menschen zusammen. Man kann miteinander kommunizieren. Und die Preise im alten Service Center sind sehr, sehr günstig für uns.
Frau Koch, ich habe ja eben so das Thema Einsamkeit angesprochen. Ist das insofern ein ganz großes Problem, weil natürlich sich mit dem wenigen Geld auch die Möglichkeiten natürlich sehr, sehr verengen, auch aus der Wohnung rauszukommen, tatsächlich auch was zu unternehmen. Ist das so?
Ich sehe es nicht so, man muss wollen. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht im Bekanntenkreis, viele wollen nicht. Die also sagen, was soll ich da hingehen, da sind nur alte Leute. Ich meine, ich bin auch über 80. Aber es ist wunderschön, mit anderen Leuten zu kommunizieren.
Nun habe ich eben in meiner Anmoderation gesagt, dass die Tafeln, also die Möglichkeit, dort auch eben auch noch an Lebensmittel zu kommen, dass da die Zahl der Rentnerinnen und Rentner deutlich, deutlich zugenommen hat. Ist das für Sie eine Perspektive zu sagen, da gehe ich und könnte ich mir vorstellen, hinzugehen? Oder ist das etwas, was Sie für sich komplett ausschließen?
Komplett ausschließen möchte ich es nicht, nur im Moment brauche ich es nicht. Ich gehe die Woche zweimal essen im alten Service Center umsonst. Mhm. Und ansonsten lebe ich sehr sparsam. Und ich glaube, es gibt noch Leute, denen es wesentlich schlechter geht. Und da bin ich froh, dass es die Tafel für diese Menschen gibt. Und ich hoffe, dass ich das nicht auch mal in Anspruch nehmen muss.
Nun haben Sie eben auch diese Privatinitiative angesprochen, Lichtblick.
Lichtblick, ja.
Welche Art von Unterstützung bekommen Sie dort?
Eigentlich alle, die man braucht. Ob es jetzt Taxigebühren sind, ich muss alle paar Wochen in die Augenchirurgie, weil das Auge gespritzt wird. Und die Krankenkasse, die zahlt nicht die Rückfahrt. Die Seite ist dann betäubt. Und man sieht halt nicht richtig, man ist unsicher. Hinzu ist es kein Problem, kann ich öffentlich fahren. Und diese Beträge, diese Rückfahrt praktisch, das zahlt mir dann der Lichtblick. Oder ich bekomme mal einen Gutschein zum Einkaufen, ob bei Penny oder Edeka oder DM oder weiß, egal. Da kann man mit dem Gutschein, der ist meistens 25 Euro, kann man auch wieder einkaufen. Und die haben auch sehr oft Sachen da, die von irgendwelchen Geschäften gespendet werden, ob das Nudeln, Reis oder was sonst auch ist. Und da muss ich sagen, ich bin für jede Spende bin ich dankbar.
Frau Koch, was ich toll finde, Sie wirken am Telefon weder verbittert noch in irgendeiner Form resigniert. Es klingt fast so, zumindest aus Ihrer Stimme heraus, dass Sie auch noch ein Stück Freude auch am Leben haben. Ist das ein richtiger Eindruck?
Habe ich auch. Und man sagt immer wieder, Mai, wo nimmst du den Humor her und diese Festigkeit? Und ich bin wirklich sehr krank. Ich war jetzt, ich rede nicht gerne drüber, aber seit 24. März dreimal in der Kieferklinik, dreimal Vollnarkose-OP an den beiden Kiefern, keine Zähne mehr. Und trotzdem Kopf hoch und nach vorne.
Dann wünsche ich Ihnen und wir wünschen Ihnen alles Gute von dieser Stelle aus.
Vielen Dank. Darf ich noch einen Satz sagen?
Natürlich.
Vielen Dank allen Spendern, die den Organisationen das ermöglichen, uns zu helfen.
Ist angekommen. Ihnen alles Gute und herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrem Leben auch erzählt haben. Alles Gute, Frau Koch.
Vielen Dank, Herr Röhl. Ihnen ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Wir geben das direkt mal weiter, Frau Bisping, auch an Sie. Ich habe Ihnen gesagt, ein Herz für Rentner. Wir werden da gleich noch ein bisschen ausführlicher auch drüber reden, was Sie auch anbieten können. Auch. Aber vielleicht zunächst mal ganz grundsätzlich, um im Bild auch zu bleiben. Wie haben Sie denn für sich persönlich ein Herz für ältere Menschen entdeckt?
Also ich war schon immer ein Oma-Opa-Kind, muss ich sagen. Ich war viel mit meinen Großeltern zusammen als Kind. Sie haben mich immer sehr fasziniert. Und diese Altersarmut, ich habe recherchiert. Ich bin nach 25 Jahren aus der Medienbranche ausgestiegen. Ich war stellvertretende Chefredakteurin für 3 Wochenzeitschriften und habe mir dann gedacht, ich muss jetzt noch mal irgendwas Soziales machen. Und ich wusste, es soll mit älteren Menschen zu tun haben. Und dann habe ich recherchiert, bin auf die Altersarmut gestoßen und habe das eigentlich gar nicht so richtig verstanden, weil ich immer dachte, wir haben doch alle in die Rente eingezahlt, da muss es uns im Alter doch gut gehen. Dem war dann nicht so und dementsprechend ist dann diese Idee, sage ich mal, entstanden. Und seit 3 Jahren unterstützen wir jetzt deutschlandweit in erster Linie finanziell Rentner, die Zeit ihres Lebens gearbeitet haben, sich aber nicht die nötigsten Dinge zum Leben leisten können.
Herr Geier, Sie haben sich jüngst ja ganz intensiv auch nochmal mit der Altersarmut bei uns befasst, wie sie sich auch in den kommenden 20 Jahren auch entwickeln wird. Dazu auch natürlich im Laufe der Sendung mehr. Sind das für Sie Zahlen, Statistiken oder gibt es auch etwas an dem Thema, was Sie vielleicht auch menschlich berührt?
Naja, also klar berührt einen das Thema menschlich, weil Armutslagen sind in der Regel traurige Lagen für die Menschen, weil sie sich bestimmte Sachen nicht leisten können, auf Hilfe anderer angewiesen sind und häufig da Bedürfnisse auf der Strecke bleiben. Schlicht einfach das, was sozusagen das Leben ausmacht, dann nur sehr mangelhaft erfüllt werden kann und man braucht sehr viel Unterstützung oder sehr viel Hilfe, um dann trotzdem noch Fuß fassen zu können. Und insofern haben die Zahlen schon immer auch eine bedrückende Seite. Im praktischen Tun sind wir wirklich nur mit Zahlen beschäftigt, weil wir rein quantitativ arbeiten bei uns. Aber die qualitative Seite, also die Seite, wie die Menschen damit leben müssen, das ist sozusagen der Ansporn, warum man überhaupt über dieses Thema so intensiv nachdenkt.
Nun wollen wir heute auch über Zahlen und Statistiken reden. Vielleicht auch nochmal zunächst, das ist ja auch eine Frage, die immer wieder auch im Raum steht. Wer gilt in Deutschland als altersarm?
Ja, wer gilt in Deutschland als altersarm? Das ist schon eine schwierige Frage.
Habe ich im Vorfeld der Sendung auch gemerkt. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Also die erste einfache Antwort ist alle Menschen, die Grundsicherung beziehen. Also das sind Menschen, die offensichtlich, also die bedürftigkeitsgeprüft eine Sozialleistung des Staates beziehen. Da wird das Vermögen und die Einkommensverhältnisse werden da geprüft. Und dann bekommt man eben das, was der Staat einem als quasi Existenzminimum zubilligt. Dann lebt man wirklich mit dem staatlich definierten Existenzminimum.
Nun wissen wir ja aber, Thema Scham, dass viele diese Grundsicherung auch gar nicht in Anspruch nehmen. Unter anderem auch, weil sie befürchten, dass dann vielleicht die eigenen Kinder, die Enkel möglicherweise auch dazugezogen werden. Wie hoch ist denn der Anteil, vielleicht auch geschätzt derer, die sich da nicht melden, von denen Sie sagen würden, die gelten zunächst mal auch als altersarm?
Ja, das ist die sogenannte Dunkelziffer, von der wir nur Schätzwerte haben. Aber jetzt in der Studie, die Sie erwähnt haben, die wir gemacht haben, da landen wir bei einer Quote, die um ungefähr 60% höher ist als, die ist sogar um das, also die landet bei 9% ungefähr. Ja.
Wie viel sind das in Zahlen?
Aktuell haben wir 3% Grundsicherungsbezieher unter den Älteren. Das sind gut 500.000, also 550.000 ungefähr. Und nach unseren Schätzungen, jetzt in dieser Bertelsmann-Studie beispielsweise, da wären wir dann bei deutlich über 1 Million Beziehern.
Wenn man, Sie haben schon gesagt, wenn man der Frage nachgeht, wer gilt in Deutschland als altersarm, dann ist das überhaupt gar nicht einfach zu beantworten. Ich bringe jetzt nochmal eine andere Zahl mit hinein, um das auch mal zu verstehen. Es gab da im Sommer eine Anfrage auch einer linken Abgeordneten an die Bundesregierung, so unter dem Motto, wer hat denn weniger als 900 Euro Rente zur Verfügung? Und da ist man auf 9,4 Millionen Menschen gekommen. Jeder zweite Rentner bekommt demnach weniger als 900 Euro Rente. Damit wäre man ja im theoretischen Sinne ganz klar unter der unter der Armutsgrenze.
Ja, also es hängt ein bisschen davon ab, weil die Grundsicherung, die bezahlt ja auch die Wohnkosten, die variieren sehr stark. Also in München wären sie wahrscheinlich unter der Grenze. In Mecklenburg-Vorpommern, in einem ländlichen Gebiet, liegen sie damit vielleicht noch drüber. Aber man muss sagen, die Rente ist nur ein Teil der Alterseinkommen. Häufig verfügen diese Menschen noch über weitere Einkünfte im Haushalt. Also ein Großteil dieser Menschen, dieser 9 Millionen, sind übrigens Frauen. Da kommt ungefähr 2/3 aller Frauen kommen heute nicht auf eine Rente, die über diesem Betrag liegt.
Ich habe mir mal eine Statistik angeschaut, das Jahr 2017, herausgegeben oder Quelle Deutsche Rentenversicherung Bund. Danach rund 60% der Männer erhält eine Rente bis 900 Euro, rund 77% der Frauen der Männer eine Rente bis 1200 Euro. Und bei den Frauen, wenn wir an 900 Euro denken, da sind es ungefähr 75-76%. Das ist doch eine riesengroße Zahl von Menschen, die tatsächlich zumindest mit einer kleinen Rente auskommen müssen, egal was da drumherum vielleicht noch an Einkommensmöglichkeiten auch vorhanden ist.
Das stimmt schon, aber wo kommen wir her? Wir kommen von einem Haushaltsmodell her, wo die Frauen in der Regel Zuverdiener waren oder sogar sich ganz aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen haben und der Mann quasi als Hauptverdiener Vollzeit tätig die Einkünfte des Haushalts maßgeblich bestimmt hat. Ja. Und dann reflektiert sich das auch in der Rente wieder. Ja. Dann kommt halt dabei raus, dass die Männer in der Regel hohe Renten haben, Frauen deutlich niedrigere Renten und das Einkommen für alle überhaupt nur in der Summe ausreicht. Also die Männer können vielleicht alleine auch von ihrer Rente leben, aber die Frauen brauchen den Haushaltskontext. Und das ist sozusagen die Situation. Im Rentenbestand sind ja jetzt auch noch sehr alte Jahrgänge drin. Das ändert sich ganz, ganz langsam. Also jüngere Frauengenerationen arbeiten mehr, arbeiten auch mehr Stunden. Aber auch das geht so langsam, dass auch die Renten dort nur ganz langsam aufholen und nur ganz langsam sich an die Männer angleichen.
Frau Bisping, wie machen Sie das in Ihrem Verein? Gibt es eine bestimmte Grenze, wo Sie sagen, wer weniger hat zum Leben als diese oder jene Summe, der hat tatsächlich bei uns Anspruch? Das muss ja von Ihnen auch in irgendeiner Form nachvollzogen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen die Bedürftigkeit natürlich feststellen. Unsere Grenze liegt beim Einkommen, also bei einer Rente von 960 Euro. Ja, das ist unsere Grenze. Und dementsprechend prüfen wir dann, 80% haben dann schon aufstockende Grundsicherung im Alter. Diejenigen, die knapp drüber liegen, haben Wohngeld oder Wohngeld schon beantragt. Aber trotzdem bleibt oft nicht mehr als 100 oder 150 Euro zum Leben, weil sie einfach auch viel ausgeben müssen für Medikamente, zum Beispiel die Krankenkassen nicht zahlen.
Nun hat Herr Geier ja auch gesagt, Frau Bisping, das ist auch eine Frage natürlich, wo man lebt. Und da ist natürlich München ein Pflaster in Anführungszeichen. Wir haben eben das Thema Mieterhöhung 15% gehört von Frau Koch. Das natürlich nochmal besonders schwierig ist, wenn man für sich selber tatsächlich eine kleine Rente bekommt.
Absolut. Also Miete ist ein ganzes großes Problem, vor allem hier in München. Aber wir haben ja jetzt auch ein Büro in Nordrhein-Westfalen, in Köln. Da ist es auch nicht viel anders, wie wir jetzt festgestellt haben. Miete ist grundsätzlich für die Rentner ein großes Problem. Und es gibt ja hier in München auch Zahlen, dass jährlich 3000 Senioren aus der Stadt wegziehen müssen, weil sie sich das Leben hier nicht mehr leisten können. Und das ist natürlich sehr traurig, wenn man 40, 50 Jahre hier gelebt hat. Hier hat man seine Wurzeln. Und man wird sozusagen verpflanzt aufs Land oder aufs Randgebiet. Das heißt, die gehen ein. Ja, die gehen aufgrund von der Einsamkeit und Isolation ein.
Wie erleben Sie, Frau Bisping, ältere Menschen, die von Armut betroffen sind? Wir haben eben mit Frau Koch ein Beispiel gehabt, die ihren Lebensmut beibehalten hat, trotz Krankheit, trotz wenigem Geld. Ist das eher die Ausnahme oder doch eher schon fast die Normalität?
Die Normalität, würde ich sagen, ist es jetzt nicht. Wir erfahren erstmal, dass die Scham natürlich ganz groß ist, überhaupt Hilfen in Anspruch zu nehmen. Deswegen ist es uns als Verein Ein Herz für Rentner ganz wichtig, dass wir sehr menschlich mit den Rentnern umgehen, sehr verständnisvoll und ihnen auch wirklich diese Wertschätzung schenken und zu sagen, hey, ihr habt im Leben alles richtig gemacht und ihr verdient unsere größte Unterstützung. Und das merken wir immer wieder, wenn sie zu uns ins Büro kommen, dass sie dann auch aufleben, weil sie wissen, sie haben da jetzt eine Anlaufstelle und sie sind in ihrer Not einfach nicht mehr alleine. Aber die Mehrzahl ist schon so, die beschweren sich nicht, die jammern nicht, sage ich jetzt einfach mal, sondern sind einfach glücklich, dass es solche Hilfen gibt. Ja, und es kostet sie erstmal Überwindung in Anspruch zu nehmen. Aber das schönste Kompliment, sage ich immer, ist für uns, wenn sie sagen, dass es ihnen auch psychisch einfach so viel besser geht, weil sie jetzt nicht mehr alleine sind.
Wir haben eben ja auch gesehen bei Frau Koch, dass da auch eine große Dankbarkeit auch gibt, dass es entweder diese staatliche Hilfe, wir haben eben gehört, auch von diesem Altenzentrum zum Beispiel auch gibt, oder eben auch dann private Initiativen. Kein Minderheitenproblem. Wie lebt es sich mit kleiner Rente? Unser Thema in der Lebenszeit bis 11:30. Und Sie können gerne anrufen, uns auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen auch schildern. Gerne anonym 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Telefonnummer, dann haben wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Zweite halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Kein Minderheitenproblem. Wie lebt es sich mit kleiner Rente? Unser Thema heute. Und Sie können gerne anrufen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste, falls Sie es später zugeschaltet haben, Sandra Bisping. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Ein Herz für Rentner, einem gemeinnützigen Verein in München. Und Dr. Johannes Geier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin, der sich jüngst in einer Studie mit dem Thema Altersarmut in Deutschland befasst hat. Herr Geier, und nun tauchen auch schon die ersten Fragen auf, natürlich auch, was zum Beispiel das Thema Grundsicherung betrifft. Welche Art von Unterstützung gibt es denn für Menschen, die zumindest das Risiko haben, altersarm zu sein? Und wo liegen da mögliche Grenzen?
Also wie ich vorhin gesagt habe, das liegt, also es gibt einerseits einen Regelbedarfssatz, das ist sozusagen das Geld, was man hat, um seinen aktuellen Konsum zu bedienen. Das sind 424 Euro für eine alleinstehende Person. Und zusätzlich wird einem auch noch die Kosten der Unterkunft und Wohnung bezahlt. Und das richtet sich dann eben nach dem regionalen Mietlevel, was man da bekommt. Auch Hauseigentümer könnten theoretisch einen Zuschuss bekommen zu den laufenden Kosten. Das orientiert sich dann eben an dem, was lokal akzeptiert wird als noch angemessene Miete, auch natürlich im Verhältnis zur Größe der Wohnung. Da gibt es große Unterschiede.
Gibt es da irgendwie so eine Einkommensgrenze, dass man sagt, okay, also wer weniger als 900 oder 950 Euro hat, der hat Anspruch auf diese Art von Grundsicherung? Mhm. Oder ist das tatsächlich unterschiedlich, auch je nachdem, ob man auf dem Land oder in der Stadt lebt?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Also da variieren, gerade wegen der Wohnkosten, variiert dieses Level sehr stark. Eben zwischen Uckermark oder München werden Sie wahrscheinlich 300 Euro Unterschied haben in diesen Grenzen.
Damit hätten wir vielleicht schon eine Frage von Ralf Fischer auch beantwortet. Frau Bisping, wollten Sie noch was ergänzen dazu zum Thema Grundsicherung?
Ich habe es gestern noch mal nachgeguckt und in München ist es so, wer eine Rente von 868 Euro hat, der soll einen Antrag auf Unterstützung stellen auf Grundsicherung im Alter. Die Grenze liegt in München bei 868.
Herr Geier, kurze Ergänzung. Ich höre zumindest einen Atmer.
Ja, die Rentenversicherung wird jedem, die Grenze sind, glaube ich, 26 Entgeltpunkte. Also der weniger oder bis 26 Entgeltpunkte hat, raten zu prüfen, ob er Anspruch, ob sie Anspruch auf Grundsicherung
hat. Also es gibt da auch durchaus einen aktiven Hinweis. Dörte Kulmay hat uns geschrieben, Frau Bisping, vielleicht in Ihre Richtung. Ich sehe mich um und es fällt auf, ob in der Stadt oder auf dem Land Rentner die Papierkörbe durchwühlen, Flaschen sammeln, sich den Zahnarzt, den Friseur nicht mehr leisten können. Und aus ihrer Sicht sagt sie, das tut einfach weh zu sehen. Wie offensichtlich ist denn aus Ihrer Sicht tatsächlich diese Altersarmut bei uns?
Es ist sehr offensichtlich. Wir müssen nur alle mal hinschauen. Also wenn man sich mal irgendwo ins Café setzt, es ist erschreckend wirklich, wie viele Senioren Flaschen sammeln oder an der Straße stehen und um Geld bitten. Und da geht es auch wieder mal um diese Würde im Alter. Wenn man 40 Jahre gearbeitet hat oder sogar länger und man kann sich dann keine Lebensmittel leisten. Also wir haben wirklich einen 82-jährigen Rentner gehabt, der hat 6 Monate jetzt auf dem Boden geschlafen, weil sein Lattenrost kaputt ist. Und ganz entsetzlich war wirklich letztes Jahr vor Weihnachten ein 70-jähriger Rentner, vierter Herzinfarkt, lag auf der Intensivstation und die Ärzte haben zur Frau gesagt, er hat jetzt noch 7 Tage zum Leben, wenn er nicht das bestimmte Herzmedikament bekommt, und die Krankenkasse hat es einfach nicht bezahlt. Und das kann es einfach nicht sein. Und deswegen sind wir da eingesprungen, haben gesagt, solange er dieses Medikament braucht, zahlen wir das. Und Gott sei Dank geht es ihm relativ gut und er lebt einfach noch. Also hier geht es wirklich auch um Leben und Tod. Und das ist, finde ich, für die Senioren ganz schrecklich und da müssen wir was tun.
Harald Riese ist nun am Telefon. Herr Riese, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie rufen an aus Heilsbronn?
Aus Heilsbronn.
Okay.
Südwestlich von Nürnberg.
Okay. Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung. Sind Sie selber betroffen vom Thema Altersarmut?
Ja, also als ich die berühmte Altersrente bekam mit 65 Jahren, waren das eben aufgrund meiner langen Selbstständigkeit als freischaffender Musiker, waren es eben gerade, sagen wir mal, rund 500 Euro. Und ich wusste, dass ich Grundsicherung beantragen kann, habe ich auch, mit den üblichen Konsequenzen, Kontoauszüge vorführen und so weiter und Mietverträge vorlegen, habe ich alles gemacht. Und inzwischen kriege ich also zusätzlich zu den rund 500 Euro eine Grundsicherung von ca. 400 Euro.
Ist das dann eine Summe, diese 900 Euro, wo Sie sagen, da kann man in Heilsbronn von leben oder ist das auch sehr, sehr, sehr schwierig?
Also ich kann davon leben, sonst könnten wir jetzt gar nicht miteinander telefonieren. Und es ist aber eine Grenzwanderung, denn ich habe ja 460 Euro Miete. Und dazu 50 Euro andere Kosten wie Internet, Telefon und so weiter. Es bleiben also 390 Euro übrig. Und wenn ich mir irgendetwas außerhalb des Normalen, was immer normal ist, das geht natürlich mit den Lebensmitteln los, die ich übrigens sogar im Bioladen kaufe, weil ich eben konsequent lieber wenig esse und kein Fleisch. Aber ich kann mir andere Sachen kaum leisten. Und manchmal juckt mich das, schmerzt mich das. Zum Beispiel kriege ich zwar im Theater im Sozialtarif für 5 Euro Eintritt 15 Minuten vor der Vorstellung noch eine Karte, aber dahin zu fahren von Heilsbronn nach Ansbach kostet hin und zurück 10 Euro. Da fängt das denn schon an. Ne?
Und da gibt es auch dann keine entsprechende Unterstützung. Also das heißt, geht es vor allen Dingen dann darum, jenseits dessen, dass man sagt, okay, ich kann mich ganz gut noch ernähren, sobald Sie wirklich raus aus der Wohnung wollen, ein bisschen Freizeit auch genießen wollen, etwas unternehmen wollen, dass es da dann besonders schwierig wird?
Ja, hier war die Kerwa, wie es hier in Bayern heißt. Na, da bin ich halt nicht hingegangen. Ne?
Erzählen Sie kurz, was das ist.
Das ist so ein Kirchweihfest, heißt es im Hochdeutschen.
Ja.
Das Rummel und Freude und so weiter. Naja, da gehe ich gar nicht erst hin, weil man dann natürlich da nicht ohne Geld gerne hingeht. Ne?
Wie machen Sie es, wenn Ihnen irgendetwas kaputt geht? Haben Sie da eine Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen? Oder geht es dann auch darum, von diesen 390 Euro auch noch wirklich etwas wegzulegen?
Naja, ich lege schon ein bisschen weg. Ich versuche im Monat 30 Euro zurückzulegen für Notfälle. Und die Notfälle treten immer mal ein. Irgendwo, dann muss ich das Geld vom Sparkonto wieder zurückbuchen.
Wie gehen Sie innerlich damit um? Sie haben eben gesagt, manchmal ärgert es Sie dann doch, dass Sie so wenig haben, um dann vielleicht auch mal die Fahrt ins Theater auch zu bezahlen zu können. Wie versuchen Sie mit der Situation innerlich umzugehen?
Praktisch gehe ich dann davon aus, dass ich die 20 Kilometer halt mit dem Fahrrad fahre. Ich bin 79 Jahre alt, aber ich bin noch einigermaßen rüstig. Und insgesamt bin ich trotzdem zufrieden. Ich habe eben eine durchaus positive Grundhaltung in meinem ganzen Leben schon gehabt. Und die bewährt sich dann ja auch. Ne?
Das haben wir eben bei Frau Koch auch erlebt. Also das heißt, ja. Es ist möglich, auch mit diesem wenigen Geld immer noch positiv durchs Leben zu gehen. Das ist Ihre Erfahrung.
Ich glaube, dass Menschen, die eben diese Grundhaltung nicht haben, dass die es ganz schwer haben. Und die sehe ich ja hier auch in meiner kleinen Stadt. Aber ich selbst, gut, okay, was mich schmerzt, finde ich eher, dass man einfach wirklich nichts dazu verdienen kann, dass der Zuverdienst, wenn er käme, zu 75% auf die Grundsicherung angerechnet wird. Das heißt also, es bleiben 25% übrig. Da muss ich noch vielleicht irgendwo hinfahren. Ich habe es mal versucht, hat mir die Grundsicherung gesagt, eigentlich lohnt sich das nicht für Sie. Ne?
Also auch da ist praktisch eine Sackgasse, da an der Stelle kommen Sie dann auch nicht weiter.
Naja, oder wenn die Rente erhöht wird, das kann man ja mal wunderbar lesen, Rentenerhöhung und sofort die 10 Euro, die ich mehr kriege an der Rente, werden 100% von der Grundsicherung wieder abgezogen. Was hat man denn von der Rentenerhöhung? Gar nichts.
Herr Riese, herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen auch, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer Situation in Heilsbronn. Ja. Und wir gehen gleich weiter nach Hamburg. Da ist Frau Tahiri am Telefon. Frau Tahiri, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wollen Sie uns erzählen, wie Sie leben?
Ja, ich fange mal an. Ich habe als Altenpflegerin gearbeitet, bin in Frührente gekommen, weil ich sehr krank war. Und das Thema Altenpflege wird heute auch so besprochen und da hat sich von damals nichts geändert. Sehr traurig, aber das ist nicht das Thema. Ja, nun bekomme ich 826 Euro Rente und bekomme 205 Euro Grundsicherung dazu. Wenn ich jetzt einige Sachen abziehe, man muss ja Internet, Telefon und so weiter und auch den Strom muss man ja selber für aufkommen. Wenn ich das dann abziehe, bin ich dann auch so auf 300 Euro. Meistens müsste ich irgendwas anschaffen, dann habe ich noch so 50 Euro Rate im Monat. Also ich komme auch so auf 280 Euro. Würde ich jetzt aber, ich rede jetzt ein bisschen schneller, würde ich aber jetzt noch einen Friseur oder eine Fußpflege oder sowas auch noch dabei tun oder auch Fahrkarten und sowas, also das würde gar nicht gehen. Die Lebensmittel sind auch so teuer in Hamburg. Und ich habe Erfahrung gemacht bei der Tafel. Das war so eine Katastrophe. Und als ehemalige Altenpflegerin, was ich da erlebt habe, diese Diskriminierung, diese Wühlerei da, also da gehe ich nicht mehr hin. Und ich würde sogar sagen, man sollte das mal boykottieren.
Das ist natürlich, Frau Tahiri,
unwürdig.
Frau Tahiri, Frau Tahiri. Frau Tahiri, darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Erfahrung, die Sie auch gesammelt haben. Das können wir jetzt nicht dann tatsächlich auch auf alle Tafeln auch übertragen. Das müssen wir an dieser Stelle sagen. Wie leben Sie von diesen 280 Euro? Was können Sie sich leisten und wo sagen Sie, da ist ganz eindeutig eine Grenze, da geht gar nichts mehr?
Ja, genau. Also zum Beispiel, ich werde von Ein Herz für Rentner unterstützt. Da bin ich unwahrscheinlich dankbar für. Das kann man gar nicht richtig sagen, wie dankbar, weil sonst hätte ich nämlich eine Menge Schulden schon am Hals, weil ich könnte das gar nicht alles abbezahlen, die Raten und so weiter, dann würde ich gar nichts mehr zu essen haben. Und ich habe mit 71 Jahren, habe ich noch ein Jahr gearbeitet als Putzfrau, als Hausmeisterin, ja. Und dann habe ich auch, wie der Herr sagte vorher, da wurde mir 26 Euro nur gut geschrieben. Ich hatte 80 Euro im Monat verdient. Ich habe es natürlich gemeldet, weil ich ein ehrlicher Mensch bin. Das muss man auch, weil es was Regelmäßiges ist. Und und dann bekam ich später auch, ich habe dann die Bild-Zeitung mal angerufen, habe es dann mal wiedergegeben, die kam und so, und dann auch mal im Fernsehen, im Sat 1 war ich, und dann bekam ich einen Anruf, dass ich bei einem Herz für Rentner mich mal melden soll. Ja, da fallen mir jetzt noch die Steine vom Herz, ja, was ich dann Hilfe bekam, weil, wie ich schon sagte, jetzt, dann hätte ich so viel Schulden. Und ich war nämlich damals schon drauf und dran, ich muss die Wohnung irgendwann aufgeben. Ich kann sie nicht mehr halten, weil ich ja essen muss. Ja, das ist nämlich das Wichtigste. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird man schon traurig. Aber dennoch ziehe ich das auch so ein bisschen ins Lustige, ins Lächerliche. Immer wenn ich dann die Bescheide lese, dann steht da, ich habe hier 6 Anträge gestellt, alles Ablehnungen, Brille und so weiter. Da habe ich damals von 3-Euro-Brillen meine Augen mit größer gemacht. Und lese ich da, abgelehnt, 6 Ablehnungen, abgelehnt. Ich hatte keine Lust mehr. Und dann sehe ich da, der Satz, ist alles im Satz enthalten. Soll mein ganzes Leben jetzt von 300 oder 400 Euro finanziert werden? Ich habe insgesamt 1030 Euro monatlich Einkommen. Das ist alles.
Ich gebe das mal Frau Tahiri auch weiter. Herr Dr. Geier, wir haben ja eben über Grundsicherung gesprochen und was im Wortsinne darin enthalten ist, dass zumindest das, was man zum Leben braucht, das Nötigste, dass das tatsächlich auch gesichert und abgesichert ist. Die Beispiele, die wir jetzt gehört haben, eben auch aus Heilsbronn und jetzt auch von Frau Tahiri, gehen ja eher in eine andere Richtung. Würden Sie das als Wissenschaftler auch so sehen?
Ja, also das ist eine kritische Debatte, die geführt wird. Ja. Die Grundsicherungssätze, die der Staat dann garantiert, sind eine Durchschnittsgröße und da ist dem Anspruch nach wenigstens der laufende Konsum und der Konsum von dauerhaften Gütern abgedeckt. Das heißt, theoretisch sollen sie sich darüber eine Waschmaschine auch finanzieren oder einen Fernseher vielleicht oder ähnliche Güter.
Aber wir haben ja hier zwei Beispiele gehört, genau, wo die Menschen von 280 Euro leben und letztlich damit ja nicht auch noch Geld zur Seite gelegt werden kann, um sich dann irgendwann mal für 400-500 Euro dann eine neue Waschmaschine zu kaufen. Richtig. Selbst die Brille scheint ja oder ist bei Frau Taire dann schon ein großes Problem.
Ja, theoretisch besteht die Möglichkeit, das Amt um ein Darlehen zu bitten, dass man dann in der Nachfolge dann sukzessive abzahlt. Aber das heißt natürlich auch wieder, man hat höhere laufende Kosten. Und deswegen gibt es auch viel Kritik, beispielsweise seitens der Sozialverbände, teilweise auch aus der Wissenschaft, an dieser Berechnungsweise dieser Sätze. Die werden eben statistisch errechnet. Es ist eine Durchschnittsgröße aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Ja, und da gibt es viel, was man sozusagen anders machen könnte oder anders ansetzen könnte. Das ist eine laufende Diskussion und ich glaube, das fällt oft ein Stück weit auch den Sparvorgaben in der Sozialhilfe zum Opfer, dass die Sätze dort wirklich relativ spärlich berechnet sind.
Frau Taire, wenn ich Sie richtig oder das richtig rausgehört habe, so wie Sie es auch erzählt haben, dann gibt es schon auch ein Stück Ärger und ein Stück Wut auch darüber, dass Sie mit so wenig Geld auskommen müssen und permanent mit abgelehnten Bescheiden dann sich auch zurechtfinden müssen.
Ja, es ist auch so, dass zum Beispiel die Brille, die ich von Herrn Renner bekommen habe und auch viele andere Sachen schon, Waschmaschine, Kühlschrank, Schuhe, so, ich gehe zur Kleiderkammer, da kriege ich die Kleider zweiter Wahl getragen. Ich gehe zur Tafel, ich sag's nochmal, da kriege ich das Essen zweiter Wahl. Denn umsonst wird die Tafel mit guten Lebensmitteln, mit dem Besten, wird sie nicht bestückt. Ich fühle mich wie ein Mensch zweiter Wahl. Und ein Herz für Rentner hat mir das Gefühl zurückgegeben, du hast Würde, du bist was wert und das. Und das ist die Dankbarkeit. Nicht mal die Sachen. Ich kann mir auch einen großen Topf auf den Ofen hinstellen und da meine Höschen reintun. Ja, das kann ich auch. Aber dieser Wert einem wiederzugeben als alter Mensch, da ist jemand für dich. Wenn ich das Prospekt hier aufschlage, habe ich auch gerade auf den Tisch liegen, da reicht eine junge Hand einer älteren Dame die Hand und sagt, komm, ich will dir helfen. Mir kommen bald die Tränen. Und das möchte ich, dass so viele Menschen das jetzt mitbekommen und hören. Lasst euch helfen. Meldet euch bei einem Herz für Rentner.
Wir müssen an der Stelle sagen, Frau Taire, das ist eine private Initiative. Es gibt viele unterschiedliche. Wir haben auch schon Mails bekommen an vielen Orten, wo versuchen auch tatsächlich Menschen auch zu helfen. Ich gebe das mal, Frau Bisping, auch an Sie weiter. Die Arbeit, die Sie machen, die Arbeit, die auch andere Vereine auch machen, gibt es da eine relativ große Spendenbereitschaft? Denn ich vermute mal, Sie leben ja tatsächlich auch zu 100% wahrscheinlich auch von den Spendern.
Genau, also wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Ich bin sehr viel unterwegs, ich präsentiere sehr viel die Vereinsarbeit. Viele wissen einfach gar nicht davon, dass es sowas gibt und sind auch dann auf der Spenderseite sehr dankbar, auch mal davon zu erfahren, dass es auch für die Senioren was gibt. Also es wird zu Recht viel für Kinder gemacht und auch viel für Tiere gemacht, aber man darf auch wirklich die Senioren nicht vergessen. Und Gott sei Dank ist das auch in den Köpfen drin, dass sie sagen, ja, wir haben die Armut hier vor der Tür und gemeinsam können wir einfach mehr bewegen. Und das ist ganz toll, dass diese Bereitschaft auf jeden Fall da ist.
Menschen zweiter Klasse haben wir gerade gehört, auch nochmal von Frau Taire. Ist das eine Formulierung, die Sie auch immer wieder auch gehört haben und auch zu hören bekommen?
Immer wieder, dass die sich auch sehr, sehr klein fühlen, dass die, auch wenn sie leider zum Sozialamt geht, es sind nicht alle Sozialämter, aber dass sie sich da einfach wirklich wie zweite Wahl auch behandelt fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn sie dann zu uns kommen, dass sie wirklich sehr menschlich auch behandelt werden. Also wir legen großen Wert auf respektvollen Umgang, Freundlichkeit. Wir haben immer ein nettes Wort. Die rufen uns auch an, wenn sie vielleicht mal jetzt keine finanzielle Unterstützung brauchen, weil sie einfach reden wollen. Ja, und wir freuen uns auch, wenn sie anrufen und fragen, wie geht's denn euch eigentlich?
Frau Bisping, also das heißt, das, was wir von Frau Taire gehört haben, dass sie unterstützen können, wenn es zum Beispiel um eine Waschmaschine zum Beispiel geht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass sie durchaus Ehrenamtliche haben, die beim Stichwort Einsamkeit, Unterstützung im Lebensalltag, wo sie auch helfen und hilfreich sein können.
Genau, also in erster Linie ist es die finanzielle Unterstützung und dann ist ein ganz großer Bereich noch unsere Einsamkeit, unsere Veranstaltung gegen Einsamkeit. Wir haben 3 Veranstaltungen mittlerweile im Monat. Wir gehen ins Theater, wir gehen in eine Zaubershow, wir fahren an den Tegernsee. Ganz, ganz viele Veranstaltungen, wir machen jetzt eine Kutschfahrt demnächst. Ist uns ganz wichtig, sie aus dieser Isolation rauszuholen. Wir finanzieren diese Veranstaltung nicht über Spendengelder, sondern ausschließlich über Kooperationspartner. Das heißt, wir reden mit dem Partner, mit den Konzertveranstalter, mit der Gastronomie. Und die kommen uns immer alle entgegen, sagt, Mensch, wir finden das toll, was sie machen. Und wir unterstützen das. Und was ganz toll ist, wir haben eine sehr schöne Kooperation mit einer großen, renommierten Kantine im Herzen von München. Da können unsere Rentner jeden Mittag für 1 Euro essen. Also das ist ganz, ganz toll, weil eine warme Mahlzeit, haben wir ja auch wirklich jetzt schon öfter gehört, ist keine Selbstverständlichkeit. Und sie können jetzt ganz selbstbestimmt dahin gehen. Sie fallen auch nicht auf. Die haben einen Ausweis, wie jeder andere auch, der da in der Kantine zum Essen geht. Und alle 2 Wochen gibt es zusätzlich noch einen Kaffeeklatsch. Da können Sie kostenlos Kaffee und Kuchen genießen. Und schön sind diese Freundschaften, die da auch entstanden sind.
Also das heißt, man kann an vielen Stellen durchaus unterstützend etwas tun. Frau Tahiri, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben, auch von Ihrer, durchaus von Ihrem Ärger und auch Ihrer Wut, aber natürlich auch von den ganz, ganz großen Schwierigkeiten, mit diesem wenigen Geld auch auszukommen. Und wir gehen nach Aalen. Dort ist Eva-Maria Müller-Markfort am Telefon. Frau Müller-Markfort, ja. Grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
So, ich bin eine jetzt 80-jährige alte, freiberuflich arbeitende Hebamme. Habe 25 Jahre Hausgeburtshilfe geleistet, habe sehr viel gearbeitet, bis zu 80 Stunden in der Woche, bin bis zu 5000 Kilometer im Monat gefahren und ich habe Freude gehabt und so. Da habe ich viel Geld verdient und dann habe ich natürlich auch viel Steuern bezahlt und viel Ausgaben gehabt, wie das so läuft. Aber ich habe einiges gespart, trotz alledem, und dachte, das ist für meine alten Tage. Habe dann festgestellt, dass seitdem ich Rentnerin bin, die Witwe, eine Witwenrente, von 600 und einigen Euros, dann bis auf 200, 300 Euro im Monat gekürzt wird, weil ich ja als Rentnerin zusätzlich noch gearbeitet habe. Und das hat mich immer so gefuchst, das hat mich so geärgert, weil ich finde, dass das nicht rechtens ist. Und da sind ja auch andere, ich bin ja nicht die Einzige.
Das heißt, Ihre eigene Rente wird nicht gekürzt, da können Sie ganz normal arbeiten, aber die Witwenrente, die Sie bekommen, da wird, wenn Sie da zusätzlich arbeiten, gibt es Kürzungen. Okay, dann habe ich das richtig verstanden.
Meine eigene Rente ist im Moment ungefähr 625 Euro im Monat. Und ich habe ein Häuschen, das noch nicht abbezahlt ist, aber die Kosten da sind so, wie wenn ich eine Wohnung hätte, ne, so ungefähr. Und ich finde das alles schlimm. Jetzt habe ich einen Unfall gehabt, nicht selbst verschuldet. Das ist jetzt, der Streit liegt dabei Gericht. Ich bin in eine unbewachte tiefe Grube gefallen. Und aber das zieht sich jetzt hin. Ich habe jetzt ein Jahr lang nicht arbeiten können, war arbeitsunfähig. Jetzt fange ich langsam wieder an und hänge nun so zwischen allen Seilen. Und jetzt habe ich Kinder, die mich finanziell unterstützen in dieser Zeit. Glückliche Mama, und das haben andere Leute nicht. Und ich klage auch nicht wie andere Rentner, ich habe das ja eben mit alles mitgehört. Was mich am meisten fuchst, ist die Sache mit der gekürzten Witwenrente, weil ich das nicht fair finde. Mein Mann hat eingezahlt, wie jeder andere auch. Und man müsste das bisschen, was ich da kriege, mir und andere, nicht? Andere Fälle gibt es ja auch, sollte man dann einfach so weiterlaufen lassen.
Ich gebe das mal weiter, Herr Geier, vielleicht auch an Sie. Ist da der Staat auch in den letzten Jahren immer rigoroser geworden?
Jein, also die Witwenrente hat, glaube ich, ist vom Charakter her so eine Art zusätzliche Absicherung. Deswegen ist es, also nach der Sozialstaatslogik, glaube ich, würde man denken, wenn man eigene Einkünfte hat, also auch die eigene Rente würde ja irgendwann dagegen gerechnet, gegen die Witwenrente, dann wird die gekürzt, weil man eben selber in der Lage ist, seinen Unterhalt zu verdienen. Wahrscheinlich könnte man darüber nachdenken, dort die Anrechnung günstiger auszugestalten. Aber ich glaube, so vom Grundsatz her ist es bei der Witwenrente, folgt das sozusagen der Logik ähnlicher Transfers. Wenn man jetzt nochmal auf das aktuelle Recht guckt, also das gilt jetzt nicht für die Frau Müller-Markwort, sondern für zukünftige Rentnerinnen, gibt es jetzt die Möglichkeit des Rentensplittings. Also damit sollte man sich vielleicht auseinandersetzen. Da teilt man während der Ehe schon die Renteneinwartschaften auf und hätte dann später eine eigene Rente, die dann
die auch ein Teil gekürzt werden könnte.
Genau, die würde dann nicht gekürzt. Lohnt sich aber jetzt auch nicht, kann man nicht so allgemein sagen. Das muss man sich wirklich dann im Einzelfall genau angucken.
Es bedeutet nur, Beispiel Witwenrente, Beispiel Grundsicherung, dass in dem Moment, wo Rentnerinnen und Rentner auf die Idee kommen, tatsächlich noch selber auch zu arbeiten, und das ist ja im Alter immer schwieriger, dass das sich vielfach nicht lohnt und man tatsächlich in dieser Situation ja auch stecken bleibt, dass man am Ende dann nicht zuverdienen kann. Frau Müller-Markfort, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Gleich gibt es Nachrichten im Deutschlandfunk. Deswegen herzlichen Dank auch für Ihren Anruf. Wie lebt es sich mit kleiner Rente? Unser Thema in der Lebenszeit noch bis 11:30. Und Sie können weiter anrufen, Sie können weiter eine E-Mail schreiben. Die Telefonnummer 00800 4464 4464. Und unsere E-Mail-Adresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit nach den Nachrichten. Letzte halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Kein Minderheitenproblem. Wie lebt es sich mit kleiner Rente? Unser Thema bis 11:30 noch. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen: Sandra Bisping, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Ein Herz für Rentner, einem gemeinnützigen Verein in München. Und Dr. Johannes Geier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die IW, der in einer Studie sich mit dem Thema Altersarmut beschäftigt hat. Viele, viele Mails haben uns erreicht. Wir können nur einen kleinen Ausschnitt natürlich auch in der Sendung wiedergeben. Ein Thema: das Leben auf dem Land, gerade dann, wenn man wenig Geld hat. Und da hat uns Herr oder Frau Kröger geschrieben und sie sagt, für ältere Menschen auf dem Land wird ein Arztbesuch zur finanziellen Frage. Wenn ein Taxi zum Arzt nötig ist, muss man den Anfahrtsweg mitbezahlen, also doppelt. Da wird dann lieber nicht gefahren, trotz Schmerzen und Lungenentzündung. Und uns hat Herr Treb mal geschrieben und er sagt, ich bekomme 1.000 Euro Rente. Eigentlich fühle ich mich nicht arm, aber wenn man dann hingeht und entsprechend Miete und so weiter abzieht, dann sieht es dann schon ganz anders aus. Das Problem sind aus seiner Sicht Mieten, Nebenkosten und Abgaben. Herr Geier, das ist natürlich, wenn wir auch einen Blick in die Zukunft werfen, wird das eines der ganz großen Probleme sein, dass gerade in den Großstädten natürlich die Mieten immer weiter anziehen und damit natürlich die Sorge, die Gefahr, altersarm zu werden, weiter steigt?
Also wir haben dazu keine guten Erwartungen, weil der Mietmarkt schwer zu vorhersehen ist. Aber das ist ein großes Risiko, was man heute auch schon sieht. Also Frau Bisping hat es ja schon für München gesagt, dort ist der Mietenlevel bereits sehr hoch. In Berlin erleben wir es gerade, wie in kürzester Zeit die Mieten extrem stark angestiegen sind. Und in den Städten kann man auch beobachten, dass die Grundsicherungsquoten deutlich über dem Durchschnitt liegen. Also wenn man jetzt mal Land und Städte vergleicht, also beispielsweise Berlin, da liegen wir bei der Grundsicherungsquote eher schon bei 6-7% und nicht wie im Durchschnitt bei 3. Und jetzt im flachen Land, sagen wir mal, oder Ostdeutschland, Thüringen, da liegen wir vielleicht bei einer Quote von 1%.
Nun haben Sie ja, Herr Geier, auch untersucht, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Ich glaube, in den nächsten 20 Jahren. Worauf müssen wir uns denn einstellen?
Ja, wir haben sogar noch weiter gerechnet, aber generell zeigt sich bei unseren Studien, ähnlich auch zu vorhergehenden Studien, dass es einen weiteren Anstieg der Altersarmut gibt. Also wir haben in den letzten 10, 20 Jahren schon dort eine stark steigende Tendenz gehabt auf niedrigem Niveau. Also ich habe ja gesagt 3%. Aber das ist sozusagen die Gruppe, für die das Armutsrisiko am stärksten zugenommen hat in der Vergangenheit. Und nach unseren Schätzungen wird es weiter zunehmen. Es wird jetzt nicht die Masse der älteren Menschen betreffen, sondern es wird so Richtung 20, vielleicht ein bisschen drüber gehen bei der sogenannten statistischen Armut, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Bei der Grundsicherung wäre es dann auch so ein Anwachsen um ungefähr 30%.
Ja, aber sagen Sie mal was zum Stichwort statistische Armut.
Ja, also die Forscher operieren häufig nicht nur mit der Grundsicherungsquote, sondern rechnen Armut statistisch aus. Das ist ein statistischer Wert, der hat, der ist sozusagen von uns erfunden. Man rechnet das verfügbare Einkommen, man betrachtet das verfügbare Einkommen der Menschen in Haushalten und guckt dann, wie hoch ist das mittlere Einkommen Und wer unterhalb von 60% von diesem mittleren Einkommen liegt, der gilt als armutsgefährdet, nennt man das heutzutage.
Und das sind rund 900 Euro etwa derzeit.
Ja, das ist je nach Datenlage, weil es eben so ein statistischer Wert ist, auch wieder nicht ganz so klar. Okay. Aber das liegt so zwischen 900 und 1000 Euro aktuell.
Mhm. Aber das heißt, wir haben ja schon über das Thema kleine Rente insofern gesprochen, dass wir gesagt haben, jeder zweite Rentner, jede zweite Rentnerin muss mit 900 Euro auskommen, haben dann festgestellt, okay, da gibt es aber durchaus auch noch andere Einkommen, die in einem Haushalt vielleicht auch eine Rolle spielen. Sie gehen davon aus, dass es nicht dazu kommen wird, dass wir demnächst rund 30% und mehr Rentnerinnen und Rentner haben, die in Richtung Altersarmut unterwegs sein werden.
Das ist richtig. Also das sehen wir nicht. Aber das klang jetzt auch schon an bei den E-Mails. Unsere Größen sind immer nur eine Annäherung an die wirklichen Lebensumstände dieser Menschen. Ja? Bei uns gilt auch mal jemand als nicht armutsgefährdet, der sich vielleicht tatsächlich individuell als armutsgefährdet sieht und auch gute Gründe dafür hat. Also das heißt, unsere Größen sind sowieso ein Stück weit ein Schätzwert, der sich annähert an die Wirklichkeit, aber da muss man immer noch ein bisschen dazu denken, damit man bei den wirklichen Verhältnissen der Menschen vor Ort ist.
Ich denke, das haben wir in der Sendung ja auch schon erlebt, auch in dem, was uns Hörerinnen und Hörer auch erzählt haben, dass es vielleicht zwischen Statistik und dem Lebensalltag, dass da noch eine kleine Differenz auch dazwischen ist. Frau Bisping, wir haben auch bekommen eine Mail mit Blick auf private Krankenversicherung. Als man berufstätig war, abgeschlossen und dann im Alter, schnürt sie einem möglicherweise dann zumindest finanziell den Hals ab. Ein Hörer hat gesagt, er muss über 500 Euro im Monat zahlen, schlägt die private Krankenversicherung zu Buche. Ist das ein Thema, mit dem Sie sich auch beschäftigen müssen, wo Sie merken, da gibt es eine entsprechende Herausforderung?
Ja, haben wir auch. Also es gibt schon hier und da Anträge, wo immer private Krankenversicherungen aufgeschlüsselt werden, wo die sagen, ja, ich war selbstständig und konnte dann nach 55 Jahren, kann man ja auch nicht mehr in die gesetzliche wechseln. Ist ein großes Problem, weil dann geht wirklich die Rente und wenn man die Miete dann noch abzieht und die Krankenkasse, dann bleibt wirklich nichts übrig. Und oft ist ja dann dieser Basistarif und dieser Basistarif ist oftmals noch schlechter als von den gesetzlichen Krankenkassen, von den Leistungen. Ja? Das heißt, die müssen dann vielleicht noch mehr Medikamente zahlen, Untersuchungen werden nicht gezahlt etc.
Herr Geier, bevor wir zu Frau Simanowski kommen, die schon am Telefon wartet, noch eine kurze Mail von Beatrice Schlieben, die uns aus Dresden geschrieben hat. Sie haben, Herr Geier, eben gesagt, natürlich die kleineren Renten der Frauen, das hat auch was damit zu tun, dass sie deutlich geringer erwerbstätig waren. Frau Schlieben blickt in Richtung Osten und sagt, da waren viele Frauen fast ausschließlich Vollzeit arbeiten und trotzdem sind sie gleichermaßen von Altersarmut betroffen. Ist dem so?
Kann man noch nicht so sagen. Also die Renten der ostdeutschen Frauen sind deutlich höher als in Westdeutschland. Also ich habe mir mal die Zugangsrenten angeguckt. Die liegen aktuell bei 970 Euro, im Westen bei 690 Euro. Also da ist eine Differenz von 300 Euro zwischen Ost und West. Die ostdeutschen Frauen haben wahrscheinlich in der Zukunft ein etwas stärker steigendes Armutsrisiko, aber aktuell liegen die noch unter dem Durchschnitt.
Frau Simanowski, ich begrüße Sie am Telefon. Guten Hallo. Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben mit mehreren Mitstreiterinnen vor 10 Jahren in Köln das, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sölzer Körfchen, übersetzt Sülze.
Wie die Sülze.
Genau, und das Körfchen. Sülz ist ein Stadtteil in Köln. Okay. Durchaus ein Stadtteil, drum liegend mit Lindenthal und Braunfeld, wo Menschen leben, denen es zumindest auf den ersten Blick nicht allzu schlecht geht. Richtig. Was verbirgt sich hinter dem, was Sie dort anbieten?
Ausgehend davon, dass wir dachten, in dem Bereich sind keine Bedürftigen, da gibt es nur gut betuchte Menschen, hat sich das irgendwie durch ein Gespräch am grünen Tisch ergeben, dass eine Sozialarbeiterin, die dabei war und sagte, mein Gott, es gibt Wohlbedürftige hier. Und dann haben wir beschlossen, uns um Menschen ab 60 zu kümmern, die einen Kölnpass haben.
Also damit auch ausgewiesen ist, dass sie tatsächlich auch von sehr wenig Geld leben müssen?
Richtig, die in unserem Bereich wohnen, weil ganz Köln können wir nicht stemmen. Und wir haben gesagt, Menschen ab 60 haben die geringste Chance, vielleicht noch einen Job zu kriegen. Jüngere Menschen, da steht eventuell die eine oder andere Tür noch offen. Und dann sind wir angefangen, ja, erstmal ganz langsam, sehr euphorisch auch, und haben gedacht, jetzt rennen uns die Leute die Türen ein. Was wir nicht bedacht haben, ist einfach die Hemmschwelle am Anfang. Es gibt also sehr viele Bedürftige, die mittlerweile bei uns Mitglied sind, sag ich mal, die wissen, dass wir also nicht von oben herab gucken, sondern sie als Gleichberechtigte behandeln und fühlen sich eigentlich bei uns sehr gut aufgehoben.
Frau Simanowski, was bieten Sie denn den älteren Menschen an?
In erster Linie Lebensmittel. Das heißt, wir haben sind vier Gruppen. Jede Gruppe ist einmal die Woche dran. Wir geben grundsätzlich freitags einmal die Woche aus Lebensmittel. Wir holen selber Lebensmittel von einigen Geschäften ab. Wir werden von der Tafel zugeliefert. Wir kaufen auch zu. Wir bekommen Spenden. Und was wir auch machen, wir nehmen einen Beitrag von 2 Euro im Monat ein, der 100%ig an die Empfänger zurückgeht. Das heißt, wir geben auch schon mal Gutscheine aus, wenn ein Freitag ein Feiertag ist, da gibt es ja keine Ausgabe, dann machen wir das auch schon mal in Form von Gutscheinen, wenn das Geld vorhanden ist.
Das können wir
aber nur, weil wir privat sind. Also ich meine, die Tafel liefert uns zu, ohne die Tafel könnten wir auch nicht existieren. Ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles, was ich Ihnen sagen kann.
Nun haben Sie ja vielleicht auch ein bisschen von der Sendung auch mitbekommen. Wie wichtig ist denn diese Art von Unterstützung, von der man ja hoffen kann, dass sie vielleicht an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland auch in Zukunft tatsächlich auch stattfindet? Also wie wichtig ist das für die Menschen aus Ihrer Sicht?
Sie ist sehr wichtig. Wir hatten uns damals zusammengeschlossen, dass wir sagten, wir wollen versuchen, 1-2 Tage zu überbrücken bei den Leuten, dass sie dann ein bisschen an Geld wegtun können und vielleicht mal einen Friseurbesuch oder irgendwas außer der Reihe machen können, dass sie ein bisschen Luft haben. So war die ursprüngliche Idee. Mittlerweile, der Bedarf ist riesig, allerdings das Problem ist die Hemmschwelle.
Nun haben wir ja von der Tafel ja gehört, Frau Simanowski, dass der Anteil der Älteren deutlich zugenommen hat. Ich glaube, gegenüber dem Vorjahr um 20%. Spüren Sie das auch bei Ihrer Initiative?
Bedingt. Also ich muss da wieder auf den Stadtteil zurückkommen. Die Leute tun sich vielleicht bei uns doppelt schwer, weil, wie gesagt, es normalerweise ein Stadtteil ist, wo betuchte Menschen wohnen oder wohnten. Und wenn sie jetzt kommen und Lebensmittel haben wollen, es ist die Furcht, sie würden erkannt oder man würde sie falsch ansehen. Also es ist schon eine Riesenhemmschwelle da. Bedarf schon, aber Hemmschwelle auch.
Frau Simanowski, herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrer Initiative erzählt haben. Ich gebe das direkt mal weiter, Frau Bisping, auch an Sie. Stichwort Scham, Stichwort Hemmschwelle. Wir haben auch gehört, es ist keine Frage des Stadtteils. Selbst in vermeintlich reicheren Stadtteilen gibt es diese Altersarmut. Wie gehen Sie mit dieser Scham und auch mit dieser Hemmschwelle, wie versuchen Sie als Verein damit umzugehen?
Indem wir auf die Rentner ganz menschlich zugehen und denen das Gefühl geben, hey, es ist schön, dass es euch gibt und ihr habt im Leben alles richtig gemacht und ihr verdient unsere größte Unterstützung. Und wenn die zu uns ins Büro kommen, dann, wir haben ein sehr gemütliches Büro, da legen wir sehr viel Wert drauf, dann setzen wir uns hin, dann trinken wir einen Kaffee, dann freuen die sich alleine schon mal einen Kaffee mit aufgeschäumter Milch. Ja,
Die Leute müssen ja trotzdem auf sie zukommen. Also wir haben ja eben schon gehört, jetzt gerade von Frau Simanowski, man will das dann doch nicht so, dass das vielleicht auch andere mitbekommen. Ist es dann doch nicht ganz einfach, auch die Menschen davon zu überzeugen, sich Unterstützung zu holen?
Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, dass sie überhaupt erstmal zu uns kommen oder uns anrufen. Viele lesen natürlich in der Presse von uns oder sicherlich auch heute hier durch den Beitrag. Und oft speichern die das erstmal ab. Die melden sich nicht direkt, sondern die lassen es erstmal sacken und irgendwann fassen sie sich ein Herz oder die Kinder sagen, Mensch, Mama, ruf doch da mal an, oder die Kinder rufen uns an. Und sagen dann der Mutter, Mensch, die sind total nett, Mama, und mach das mal und helfen denen dann auch bei der Antragstellung. Oder auch andere soziale Organisationen wie Caritas oder die Alten- und Servicezentren, die da behilflich sind. Und dann sagen, Mensch, ein Herz für Rentner, jetzt gehen Sie da mal hin, die sind unheimlich nett, da müssen Sie sich gar nichts denken. Und so geht das dann eigentlich seinen Weg, Gott sei Dank.
Sonja Döring hat uns geschrieben, Herr Geier, vielleicht auch nochmal in Ihre Richtung. Und sie sagt, der eigentliche Skandal ist, dass jemand, der ein Leben lang gearbeitet hat und in die Rente eingezahlt hat, mit seiner Rente gerade so über der Armutsgrenze liegt. Ist das auch aus Ihrer Sicht ein Skandal?
Ein Riesenskandal. Ach so, Entschuldigung.
Bitte, Herr Geier erst.
Das ist, glaube ich, nicht meine. Also ich glaube, die Rente hat, also wenn man sich mal die Grundsicherung anguckt, dann stellt man fest, es gibt ganz wenig Menschen, die da drin landen, die ein Leben lang in die Rente eingezahlt haben. Also ein großer Teil hat nie in die Rente eingezahlt, der in der Grundsicherung ist, ungefähr 20-25%. Das heißt, in der Regel haben sie mit einer stabilen Erwerbskarriere meistens mehr als in der Grundsicherung. Dass die Absicherung in der Rente nicht so hoch ist wie vielleicht in anderen Ländern, das stimmt inzwischen. Also die ist nicht mehr quasi lebensstandardsichernd. Sie müssen dazu privat vorsorgen. Andernfalls hätten sie eben, also wenn man jetzt mehr auf die Rente setzen wollte, dann würden da auch mehr Mittel reinfließen müssen. Das heißt, höhere Beiträge und höhere Steuern.
Nun, Herr Geier, sind es natürlich oft auch die, die auch selber wenig auch monatlich an Einkommen auch haben und damit natürlich wenig auch fürs Alter auch zur Seite legen können. Da beißt sich natürlich ein bisschen die Katze in den Schwanz.
Das stimmt, was Sie sagen, aber man muss sich jetzt überlegen, wer schon zu Lebzeiten Teilzeit arbeitet oder sehr wenig verdient, der kommt auch zu Erwerbszeiten, der kommt auch dort mit dem Geld ja kaum über die Runden. Das heißt, sie brauchen auch dort dann zusätzliche Einnahmen, zusätzliche Einkünfte, weil sie können 45 Jahre lang mit 15 Stunden die Woche in der Regel nicht auf ein Einkommen kommen, was ihnen quasi den Lebensstandard sichert.
Stichwort Grundrente wird auch angesprochen. Wird sich damit, Herr Geier, etwas grundlegend ändern oder ist das am Ende zumindest, was die finanzielle Ausstattung betrifft, auch so, dass das immer auch an der Armutsgrenze entlang schaben wird?
Ja, wir wissen ja noch nicht genau, wie sie dann, wenn sie denn überhaupt, wir wissen nicht, ob sie kommt und wir wissen nicht, in welcher Form sie kommt. Die Grundrente wird am unteren Einkommensbereich wahrscheinlich in der günstigsten Variante werden davon 3 Millionen Menschen profitieren, schätzen wir. Und die sind tendenziell im unteren Einkommensbereich zu finden. Das ist aber fließend. Also da profitieren teilweise auch Menschen, die über deutlich höhere Einkommen verfügen. Ganz unten, die Menschen wirklich, die kurze Erwerbszeiten hatten oder lange Arbeitslosigkeitszeiten hatten und dann in der Grundsicherung gelandet sind, die würden davon gar nicht profitieren.
Sigrun Elke Fernandez ist nun am Telefon. Frau Fernandez, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie rufen aus Frankfurt an.
Aus Frankfurt am Main.
Okay.
Und ich lebe von Grundsicherung. Ich bin sozusagen durch Scheidung verarmt. Aber ich empfinde mich nicht als arm. Ich habe jetzt 33 Jahre im Ausland gelebt, in Südamerika, und habe von Armut eben eine andere Schicht. Außerdem habe ich den Frankfurter Pass, der mir erlaubt, für 1 Euro in alle öffentlichen Einrichtungen zu sein, ob das Schwimmbad oder Oper oder sonst was ist. Deutschland ist insgesamt, natürlich hat das seine negativen Seiten, sehr billig. Und ich würde also niemals an die Tafel gehen. Nicht, weil ich mich schäme, sondern weil ich das einfach nicht brauche. Mhm. Ja, ich meine, dass mein Geld gut reicht, um meinen Kühlschrank zu füllen, um Kleidung habe ich schon immer, sagen wir mal, auch Gebrauchte getragen, auch als es mir noch gut ging. Und ich finde, dass man, und dann habe ich eben 3 Kinder großgezogen, ja, und die 3 arbeiten und haben ein gutes Einkommen und die würden auch niemals erlauben, dass ich mich an die Tafel stelle. Mhm. Ja, und da frage ich mich auch oft, wenn Frauen stöhnen, dann sagt so ein Mütterchen, sie hat 7 Kinder und jetzt hat sie eben diese kleine Rente und so, sage ich, ja, wo sind denn dann die 7 Kinder? Ja, also ich finde, ich habe ja auch auf Dinge verzichtet, als meine Kinder klein waren, denn das Leben in Südamerika war sehr teuer mit deutscher Schule und was weiß ich.
Das heißt, Frau Fernandes, Sie haben schon auch zumindest die Erwartung, dass Kinder dann irgendwann auch im Sinne eines Generationenvertrages dann auch ihren Eltern, ihrer Mutter, ihrem Vater dann auch unter die Arme greifen.
Also das finde ich schon mal sowieso. Früher war das ja sogar gesetzlich. Ja, da mussten ja die Kinder für ihre Eltern auch, also nicht nur in der Pflege, sondern eben auch schon vorher, so wie in meinem Fall, wären die vor 2005, glaube ich, wären die zur Rechenschaft gezogen worden. Das werden sie ja nicht. Ja, also jetzt bekomme ich habe eine wunderschöne Wohnung, ich habe die Heizung bezahlt, ich muss mich nur um meinen Strom, mein Telefon kümmern. Das ist ja klar, dass man eben sparsam lebt. Aber das ist etwas, was ich eben, sagen wir mal, unsere Generation besonders von klein auf an auch gewöhnt ist.
Ja.
Ja, dass man kein Essen wegwirft, dass man das Licht ausmacht, wenn man es nicht braucht und lauter solche Sachen. Also das kostet mich alles keine Anstrengung, mich einzuschränken und eben, sagen wir mal, auch ökologisch und ökonomisch zu leben. Ja.
Sie haben
und
gerade was
meine Kinder, die würden mir auch regelmäßig jeden Monat Geld geben, aber das brauche ich gar nicht.
Sie
ich brauche
so
von
aus.
Meinen Kindern kein Geld. Die zahlen mir mal eine Reise oder wenn ich eben Socke sehe, ein paar Schuhe brauche oder so. Auch wenn ich mir die sind sehr großzügig,
Frau Fernandes,
logischerweise.
Frau Fernandes, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Auch Sie haben das Stichwort Kinder insofern nochmal angesprochen. Das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, Herr Geier, weil es gibt ja viele auch Ältere, die versuchen, die Armut auch ein Stück für sich zu behalten, weil sie Sorge haben, dass die eigenen Kinder da möglicherweise auch vom Sozialamt, wie auch immer, dort auch mit hineingezogen werden. Ist die Gefahr tatsächlich berechtigt oder hat sich das verändert, wie das gerade Frau Fernandes angedeutet?
Nein, Frau Fernandes hat ganz recht. Es war 2003 mit der Einführung der Grundsicherung. Da hat man gerade diesen Aspekt adressiert. Also da hat man gerade gesagt, Kinder sollen jetzt nicht mehr in Haftung genommen werden, falls ihre Eltern auf die Sozialhilfe angewiesen sind, um eben dieses Phänomen, dass Menschen deswegen nicht zum Amt gehen, zu bekämpfen. Und sie verlieren nur ihren Anspruch auf die Grundsicherung, wenn ihre Kinder ein regelmäßiges Einkommen von über 100.000 Euro pro Jahr haben, was in der Regel für die meisten Fälle nicht zutrifft. Also das heißt, diese Angst ist in der Regel unbegründet.
Frau Bisping, nun haben wir schon darüber gesprochen, dass es nicht ganz einfach ist, tatsächlich auch die Hemmschwellen abzubauen, damit Ältere sich auch Unterstützung holen. Auf der anderen Seite benötigt natürlich jeder Verein, Ihr Verein, aber auch die vielen anderen Initiativen, die es gibt, auch Ehrenamtliche. Wie leicht oder schwer ist das denn aus Ihrer Sicht, Menschen zu finden, die bereit sind, sich gerade in diesem Bereich zu engagieren?
Das ist gar nicht so schwierig. Also alleine in München haben wir einen ganz tollen Ehrenamtstamm, sage ich jetzt mal, von 50 Ehrenamtlichen, die sich für uns engagieren. Dazu gehören auch Firmen, wo die Geschäftsführer gesagt haben, ihr könnt euch während eurer Arbeitszeit einmal in der Woche für ein Herz für Rentner engagieren. Und das nehmen wir immer wieder in Anspruch. Wenn die zum Beispiel Probleme haben beim Formulare ausfüllen oder sie trauen sich nicht zum Sozialamt zu gehen, um Grundsicherung zu beantragen. Sie haben Probleme mit ihrer Handyrechnung oder sie möchten einmal zu Hause besucht werden, weil sie ihre Wohnung aufgrund von Krankheit nicht verlassen können. Das funktioniert ganz, ganz toll und ist jederzeit abrufbar. Und das sind ganz kurze Wege. Also die Bereitschaft ist schon wirklich sehr groß.
Sie haben gesagt, dass Sie auch in Hamburg vertreten sind, jetzt auch
in Köln.
Dass Sie in Köln vertreten sind. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Gibt es denn schon genug Initiativen oder würden Sie sagen, da gibt es durchaus auch jenseits auch Ihres Vereins, da gibt es einen großen Nachholbedarf und auch den großen Wunsch, auch tatsächlich auch dort vor Ort auch präsent zu sein?
Absolut. Also es gibt für diese Form der Hilfe, sage ich mal, Altersarmut, finanzielle Unterstützung eigentlich sehr wenig. Ja. Deswegen bin ich sehr froh und auch die richtige Entscheidung getroffen zu haben, den Verein gegründet zu haben. Ich freue mich, wenn auch andere Organisationen auf uns zukommen, die auch in der Altenhilfe tätig sind, wo auch Bedürftige wirklich auch, sage ich mal, jetzt Kontakt aufnehmen und sagen, ich brauche Hilfe, die dann an uns verweisen. Also wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit anderen Organisationen zusammen, wo Senioren letztendlich auch auflaufen sollen.
Ich erinnere mich noch an den Beginn der Sendung, da hat Frau Koch, glaube ich, von den Alten- und Servicezentren gesprochen, die es in München ja gibt. Das scheinen ja auch Anlaufstellen zu sein, wo Sie dann auch Kontakte auch entsprechend knüpfen können. Wissen Sie zufällig, ist das einmalig bezogen auf München? Das gibt es ja rund 40 Jahre, glaube ich, auch schon dort. Oder ist das etwas, was Sie auch aus anderen Städten auch kennen?
Also so kenne ich es nur aus München. Es gibt 13 Alten- und Servicezentren, glaube ich, in München. Mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Die helfen auch den Senioren beim Ausfüllen der Anträge zum Beispiel. Die sind dann Ansprechpartner auch für uns. Das funktioniert super. Die haben auch schöne Veranstaltungen. Das hat die Frau Koch ja auch gesagt. Auch da können die für kleines Geld Mittag essen. Wie gesagt, unsere Rentner können jeden Tag in der Kantine da für 1 Euro essen. Also da ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil nur gemeinsam können wir viel bewegen und so den Rentnern ein Leben in Würde ermöglichen.
Das nehmen wir an dieser Stelle als Schlusswort und fügen noch hinzu 2 Mails, die wir bekommen haben, die vielleicht auch nochmal ganz gut passen. Altersarmut ist dann besonders kritisch, wenn sie zur Alterseinsamkeit führt, hat uns Frau Braun geschrieben. Nicht die materiellen Dinge sind lebensnotwendig, sondern die Teilhabe am Leben, weil das nicht teilnehmen können und zur Alterseinsamkeit führt. Und da kommt auch noch der Vorschlag, den es in England gibt, man möge doch ein Ministerium gegen die Einsamkeit gründen. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Ich danke für viele, viele Erfahrungsberichte und Mails, die wir bekommen haben. Ich danke meinen Gästen. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.